Bert, let's lezen uit Johannes 4. Als nun de Heer erkannte, dat die Fariseeën gehoord hadden, dat Jezus meer jünger mache und taufe als Johannes, wiewohl Jezus zelfs niet taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judea und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er komt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bij den Velde, welches Jakob seinem Sohne Jozef gab. Es war aber da selbst eine Quelle Jakobs. Jesus nun ermüdet von der Reise, setzte sich also an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt ein Weib aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, Speise zu kaufen. Das samaritische Weib spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich ein samaritisches Weib bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kanntest, und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben, und hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das Weib spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und selbst trank aus demselben, und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das Weib spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Das Weib antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Das Weib spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr saget, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisset nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Soweit. Ich dachte an diesen Abschnitt, als wir uns Lied sangen, Du Gott voll Huld und Güte, Du bist, der stets so reichlich gibt, Dein Herz wird niemals müde, und wie du liebst und wie du gibst, stets uns zu beglücken, ist nimmer auszudrücken. Und dann dachte ich an diesen Abschnitt, eigentlich speziell an was wir haben in Vers 10, wo der Herr Jesus sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer sich dir zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihm gebeten haben. Es ist hier in diesem Vers nicht so sehr der Absicht, um über eine bestimmte Gabe Gottes zu reden, aber es geht hier um den Charakter Gottes klar zu machen. Der Charakter Gottes als Gnade, als Geber. So wie wir auch in 2. Korinther 9 im letzten Vers haben, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Da wird nicht eine besondere Gabe an gedacht, aber da wird über den Charakter Gottes gesprochen, dass sein Charakter ist Liebe und dass er es liebt zu geben. Das ist nicht der Eindruck, den der natürliche Mensch von Gott hat. Der natürliche Mensch hat den Eindruck von Gott, so wie der böse Dienstknecht in Matthäus 25, du bist ein harter Meister und du meest, wo du nicht gesehen hast. Aber das ist der wirkliche Charakter von Gott nicht. Aber es ist auch doch der Eindruck teilweise, ja van een wichtige Stijl, die man aus dem Alten Testament bekommen konnte. Aber das war, weil der Mensch notwendig machte, dass Gott sich so offenbarte. In dem Gesetz sagt Gott zu den Menschen, du sollst und du sollst nicht. Also ein Gesetz, das was er tun musste und das was er nicht tun durfte. Und nur wenn er das Gesetz vollbringen sollte, sollte er leben. Nicht im Himmel kommen, aber nicht sterben auf dieser Erde. Und das Gesetz war so, dass kein sündiger Mensch das vollbringen konnte. Denn die Hauptsumme des Gesetzes war ja, dass der Mensch Gott lieben sollte mit seinem ganzen Herzen, ja, wie der Herr es anführt, mit all seinen Kapazitäten. Alles, was er hat, damit soll er Gott lieben. Und wir wissen, dass der Mensch das nicht tut. Aber es war notwendig, dass Gott dies gab. Denn es war allein om den Mens zu zeigen, wer er selbst war. Denn der Mens wollte nicht glauben, dass Gott gut war und dass schlecht war. Aber dachte, dass selbst gut war und dass Gott nur Unrecht had. Das war vom Anfang so. Als Adam im Garten Edens war, kam die Schlange zu ihm, zu Eva, und sagte, ist es auch, dass Gott gesagt hat, und so weiter. Nun, wir wissen, Gott hat ihm die höchste Stellung auf Erden gegeben. Er war moralisch nach der Gleichnis Gottes, weil er die Sünde nicht kannte. Und er war dem Bilde Gottes, das heißt der Stellvertreter Gottes auf Erden, der Verwalter von der ganzen Erde. Alles war ihm unterworfen. So stark, dass Gott die Tieren des Feldes nach Adam brachte, zodat Adam sie einen Namen gab. Gott gab die Tieren keinen Namen. Adam tat das. Gott brachte die Tieren zu Adam. Und Adam hatte so eine Einsicht, dass sie die Tieren gleich Namen gab, die beantworteten an ihrem Charakter. Die Tiernamen, die wir haben, stammen von daher. Vom Paradies, wo Adam die Tieren ihren Namen gab. Das war der Mensch, wie er gemacht worden war von Gott. Ich glaube, wenn ich gut in Sinn habe, ist diese Woche schon gesagt. Gott hat den Menschen geschaffen als eine Dreieinheit. Seele, Geist und Leib. Die Seele ist das Ich, die Persönlichkeit. Aber dabei verbunden sind auch die Gefühle und die Lüsten. Der Leib ist das Werkzeug, wodurch die Seele und der Geist sich ausdrücken. Kundgeben können nach außen hin. Und der Geist ist das höhere Teil, wodurch der Mensch in Verbindung kommen kann mit Gott. Der Intellekt, das Verständnis steht in Verbindung, ist ein Teil des Geistes, das Charakterisierende davon. Und wir sehen da, was das der Mensch unterscheidet von den Tieren, sodass Adam, als ein Tier zu ihm kam, Gott brachte das Tier zu ihm, er unterscheiden konnte, welchen Charakter das Tier hatte und er den Namen geben konnte, der beantwortete an den Charakter dieses Tieres. So war Adam in der Zustand, in der Stellung der Unschuld, vor alles verdorben wurde durch die Sünde. Welch eine wunderbare Stellung. So viel Einsicht. Und so Gemeinschaft mit Gott. Und der Höchste hier über die ganze Erde. Alles ihm unterworfen. Tiere und alles. Und er durfte essen von alles. Es gab nur eine Ausnahme, um ihn daran zu erinnern, dass er Verwalter war, dass er nicht der Allerhöchste sei, sondern dass er unter Gott war, dass Gott, von Gott alles gekommen war. Von ein Baum die Früchte, von ein Baum durfte er nicht essen. Das war das Einzigste. Könnte es weniger sein, dass Gott vroeg, in Verbindung mit allem, was er gegeben hat? Er fragte zelfs niet wie später van Israël 10%. Eigenlijk bij Israël waren het 30% van hun einkommen. Wenn man alles, alles liest in 2e, 4e en 5e Buch Mose. Aber Gott fragte van Adam niet als nur die seine. Seine recht anzuerkennen. Indem er van één boom, van allen die honderden bomen die er waren, niet als. War das keine Kleinigkeit. Und dann kam die Schlange zu Eva. Und nachdem er sie die Frage gesetzt hat, ist es auch wahr, dass Gott gesagt hat, ihr dürft von keinem Baum essen? Und Eva gesagt hat, nein, wir dürfen nur von diesem Baum nicht essen. Und aber sie machte dabei, und wir dürfen ihn anrühren, was Gott nicht gesagt hat, sagte die Schlange, oh, das ist nicht wahr. Wenn ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum esset. Das ist keine Wahrheit. Ihr müsst nicht alles glauben, was Gott sagt. Gott hat gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Aber die Schlange sagt, das ist nicht so. Aber genau das Entgegengesetzte. Wenn du davon essen wirst, wirst du Gott gleich sein. Wirst du also steigen auf seine Höhe. Und Gott will das nicht haben. Und darum verbietet euch das zu geben. Aber wenn ihr Verwalter, wenn ihr der Herr von dieser Erde seid, habt ihr doch recht drauf, davon zu essen. Und dann dachte der Mensch, dass er besser war dan Gott. Und auch besser wusste dan Gott. Er aß von dieser Frucht. Und sie sah, dass er gut war, verständig zu machen. Also mehr Einsicht zu bekommen. Und sie aß und Eva, Adam auch. Das war der Zustand, worin der Mensch kam, nur ungehorsam. Er dachte, dass Gott nicht gut war. Und dass Gott ihn nicht liebte. Und dass Gott ihm enthielt, worauf er recht hat. Und dass er besser wusste. Und das ist der Zustand ganz, den wir sehen von der natürlichen Mensch. Und daarom musste Gott, als der Mensch die Gnade nicht annehmen wollte, musste Gott ihm erst zeigen, dass er Gnade brauchte. Und wie kann ein Mensch überzeugt werden, dass er Rettung braucht, dann allein dadurch, dass ihm klar wird, dass er verloren ist. Und daarom musste Gott das Gesetz geben und sagen, wenn du dieses Gesetz hältst, das ist alles, was ich frage von einem Geschöpf. Und wenn du das tust, dann ist alles gut. Und darin lernt, das war der Absicht auch, konnte der Mensch lernen, dass er nicht gut war. Nicht allein, dass er nicht tun konnte, was Gott sagte, aber er wollte nicht tun. Und daarin lernt er kennen, dass er sich selbst liebte und nicht sein Nächsten liebte. Dass er sich selbst liebte und nicht Gott. Und so konnte er zu der Schlussfolgerung kommen, dass er hoffnungslos verloren war, wenn Gott aufgrund von Recht mit ihm handelte. Dass er Gnade bedarf und Gnade allein. Aber das Gesetz ist nicht der Ausdruck des Charakters Gottes. Ja, es ist wahr. Es ist, sind Gottes Worte, die geschrieben wurden auf die steinen Tafeln. Und Gott auch schrieb darauf seine Worte. Und als solche sind die steinen Tafeln, die ersten, ein Bild des Herrn Jesus, die hier auf Erden kam, diesen Felsen, und worauf Gott geschrieben hat, was seine Gedanken sind, worin Gott geoffenbaart wurde, so wie Johannes 1, Vers 18 uns sagt. Niemand hat jemals Gott gesehen. De eingeborene Sohn, dem Schoß des Vaters ist, der hat ihm kundgetan. Aber wenn das auch so, wie vor den Menschen dargestellt wurde, was Gott als Schöpfer fordern musste von einem Geschöpf, das aufgrund von Gerechtigkeit vor ihm stehen wollte, keine Gnade wünschte, aber Gerechtigkeit. Es war nicht der Charakter Gottes, wie wir in 1. Johannes 4, Vers 8 und 16 lesen, die einzige zwei Stellen in Gottes Wort, wo es steht. Da steht, was Gott ist. Gott ist Liebe. Nicht nur, dass er lieb hat, das steht auch öfters da. Römer 5, Vers 8 sagt, dass Gott bestätigt seine Liebe hierin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und 1. Johannes 4, Vers 9, dass die hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebte und sein Sohn gab als ein Sühnung für unsere Sünden. Aber Vers 8, 1. Johannes 4, Vers 8 und 16 sagen, was Gott ist. Er ist Liebe. Natürlich, Gott ist auch gerecht. Aber niemals finden wir, dass Gott Gerechtigkeit ist. Natürlich, Gott ist auch heilig. Aber nirgends finden wir, dass Gott Heiligkeit ist. Wir finden, Gott ist Liebe. Sein Natur ist Liebe. Ja, wir finden auch, Gott ist Licht. Und das steht in demselben Brief. In 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht. Und in ihm ist gar keine Finsternis. Das ist sein Wesen. In ihm kann keine Finsternis sein. Er ist zu heilig, dass er die Sünde sehen kann. Es kann ihm keine Finsternis geben. Er ist ja die Quelle von Licht. Die Quelle von Leben. Und das Leben, das ist das Licht der Menschen. Leben ist Licht. Aber das ist sein Wesen. Aber seine Natur ist Licht. Sodass der Ausgangspunkt von all sein Handeln Liebe ist. Er ist der große Geber, der verlangt zu geben. Und das ist der Charakter, welcher der Herr Jesus hier auf Erden kam, um zu offenbaren, dass Gott ein Geber ist und es liebt zu geben. Und wir werden in diesen Versen sehen, wie groß die Liebe Gottes ist und wie weit sein Geben kann. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, was Gott gegeben hat. Es geht hier nur darum, dass der Herr diese Frau klarmachen will, dass Gott ein Geber ist. Und dass der Gott wünscht, dass Menschen zu ihm kommen, um ihm zu bitten, weil er es liebt zu geben. Das ist der Charakter hier. Und daarom wird nicht gesprochen über bestimmte Gabe, ja, es wird gesprochen hierüber. Eine bestimmte Gabe, die uns befähigt macht, alles in Besitz zu nehmen und alles zu verstehen, was die Liebe Gottes einem Menschen geben will. Die Gabe des Heiligen Geistes. Denn allein durch die Gabe des Heiligen Geistes können wir die geistlichen, göttlichen Dinge verstehen und persönlich für uns in Besitz nehmen. War es keine wunderbare Liebe, die hier geoffenbaard wurde? Ja, hier war der Sohn Gottes, van welke Kapitel 1, Vers 1 sagt: Im Anfang war das Wort. Nun, das Wort, bedeutet also de Offenbarung von einem. Wodurch werde ich offenbar voor Menschen? Aus dem, was ich sage, auch natürlich in dem, was ich tue. Daardoor werd offenbaar wer ik ben. Man kent mich aus meine Worte und meine Taten, mein Verhalten im Allgemeinen. Aber das Wort ist das Erste. Und das griechische Wort, was dort gebraucht wird, Logos, sagt mehr dan nur ein etwas Ausgesprochenes. Das sagt, was der Grundsatz ist, was wirklich im Herzen verborgen ist und was zum Ausdruck gebracht wird. Das griechische, sondern auch in Gottes Wort. Werden andere Worte gebraucht für nur, wie man sagt, ich sagte ein Wort. Das heißt, ein Ausdruck, ein Wort, das aus meinem Mund kommt. Dafür gebraucht das Christ ein anderes Wort. Dieses Wort ist dieses, das wirklich Ausdruck gibt an dem, was im Herzen lebt. Sodass es wirklich die Offenbarung ist von dem, was innerlich wahr ist. So wie der Herr Jesus sagen konnte in Kapitel 8, als sie ihn fragten, wer er war. Alles, was ich euch gesagt habe, das heißt, jedes Wort von ihm,
waar die openbaring van deem was er waar. Er waar de waarhaftige, zijn woord openbaart en volkomen was er waar. Niet zo wie bij den mensen, wie een grote Franse staatsman Teheran maal zagte, worden zien daar om deine gedanken te verbergen. Zo is het niet bij God, en zo was het niet bij de Heer Jezus. Zodat wij weer de betragen, dat verhalten des Heer Jezus hier op eerden zeeën, daarin die openbaring zeeën van God, den er waar de Logos, dat wordt, in aanvang waar dat wordt, en dat wordt waar bij God, en dat wordt waar God, wie is waar in aanvang bij God. En vers 14, en dat woord is vlees geworden en had onder ons gewoond. Alzo dat, der die openbaring van God was, had onder ons gewoond. En wij hebben zijn heiligheid aangeschaut. Een heiligheid, eines eingeborenen van Vater, volle genade en waarheid. Dat woord wordt openbaar, en dat openbaart alzo God. En het was vol genade en waarheid. Niet vol genade en licht, dat wordt niet gezegd. Vol genade en waarheid. Natuurlijk, genade verfinstert niets. Genade zegt niet zo een zonder, du bist een heiliger. Genade ziet alles, God kan niet anders, weil er de waarhaftige God is, om alles klaar te zien en ook klaar te zagen. Wanneer God ook mensen liebt, wanneer we zo'n bijvoorbeeld vinden in 2 Korinther 5, wo de apostel zegt dat er een gezanter is van Christus, alsof God door hem vlete, in Hollandische hebben we zelfs steeds betet, dan zegt hij, komt, lasst euch verzeunen. Aber zegt, lasst euch verzeunen. God zegt niet, komt zu euch, alles is in Ordnung. Nee, God zegt, du bist een zünder, bist een feind van mir. Aber ich will dich retten. Er zegt eerst wat zijn toestand is. Aber zegt, ik wil die feindschap aus deinem hart, herzen heen wegnemen. En ik heb bewiesen, dat is das meine. Ik heb mijn eingeborenen Sohn gegeben. Der die Sünde niet kannte, heb ik Sünde für euch gemacht, auf dass ihr würdet Gottes Gerechtigkeit in ihm. Nein, Gott ist Licht. Und alles, was bei ihm kommt, in seine Gegenwart, wird offenbar, was es ist. Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Durch ihn wurde alles offenbar, in was es in sichzelf war. Und das wurde offenbar, dass der Mensch ein verlorener Sünder war, ein Feind Gottes, so wie Römer 5 uns sagt, ein Sünder, kraftlos, ein Feind von Gott. Ja, alles, er hatte nichts. Vollkommen Widerspruch mit Gott. Aber dann, nachdem das gesagt ist, sagt Römer 5 versagt, aber Gott bestätigt seine Liebe gegen uns hierin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie sehen wir das hier in diesem Kapitel? Der Herr Jesus war in Judäa. Die ersten drei Kapiteln von Johannes schreiben uns den Dienst des Herrn Jesus vor der Dienst, die in die anderen Evangelien beschrieben werden. In die anderen drei Evangelien finden wir den Dienst des Herrn in Galiläa beschrieben. Aber das war nach hier Kapitel 4. Und wir sehen hier Kapitel 4 ist der Übergang, dass der Herr von Judäa nach Galiläa geht. Er war in Judäa gekommen bei dem Tempel und hatte dort Wunder und Zeichen getan, sodass viele seinen Namen glaubten. Er hat dann bewiesen, wer er war und sich dargestellt. In Nikodemus sagte er, ich bin der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und ich weiß, was ich sage. Wir wissen, was wir sagen. Aber das Rest, und eben weiß Peter wird gesagt, was Gott ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und eben weiter, Gott gibt den Geist nicht mit Maße. Das heißt, die vollkommene Offenbarung Gottes war da. So wie Kolosser 1 sagt in Vers 19, dass es das Wohlgefallen der ganze göttliche Fülle war, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Und dann verwarfen sie ihn. Wir haben es hier gelesen. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dat Jezus meer jünger machte en taufe als Johannes, verliezen Judea en zo wieder naar Galilea. En dan vinden we een wunderbar uitdrukken. Er musste aber door Samaria ziehen. Is dat niet een wunderbar uitdruk in een evangelium dat ons de Heer Jezus darstelt als God de Zoon? Al diegene die zu Nicodemus sagen kan, ik spreche was ich weiß und zeuge was ich gesehen habe. Die zu Nicodemus sagen kon, dat er in derselben Moment, dat ze met ihm sprach, daar in de dunkle Nacht in Jeruzalem, in hetzelfde Moment in Himmel war. Der de Zoon Gottes selbst war, God de Zoon. Und hier steht, er musste door Samaria gehen. Ja, es gab einen Muss in ihm. So wie auch in Kapitel 3, Vers 14, da steht, dass der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Was war die Macht, die ihn zwingen konnte? Er, der, wie Kolosse 1 sagt, in demselben Moment das Weltall trug door das Wort seiner Macht. In demselben Moment hier und in Kapitel 3 und in Kapitel 4 trug das Weltall door das Wort seiner Macht. Wenn seine Hand zurückgezogen hätte, würde alles vergangen gewesen sein. Trug es und hielt es im Stande, wie es im Anfang geschaffen hatte. Und doch steht da, der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Nein, es gab keinen einzigen Zwang, Sohn des Menschen zu werden vor ihm. Das war nur Freiwilligkeit, nur seine Liebe. Es war nur auszudrücken, wer Gott ist, der große Geber, der sich selbst geben will für Rettung von kleinen, nichtigen Geschöpfen, die seine Feinde sind. So wie Apostelgeschichte 20 sagt, die Versammlung, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. So hat Gott die Versammlung erworben durch das Blut von seinem eigenen Sohn. Und so war für den Herrn Jesus kein einziger Anlass, für in sich selbst, kein einziger Zwang, warum Mensch werden musste. Warum würde der Schöpfer des Himmels und Erden, der die Menschen selbst erschaffen hat, und der durch ein Wort von ihm das Weltall hätte verderben können, der durch ein Wort von ihm alle Menschen in die Hölle hätte werfen können und durch ein zweites Wort neue Menschen erschaffen konnte, die besser waren dan wir. Und die vollkommen zu seinem Wohlgefallen waren, besser dan die Engel sind. Nein, es gab kein Muss. Ja, doch, es gab ein Muss. Sein Wohlgefallen war mit den Menschensöhnen, wie Sprüche 8 sagt. Und die Liebe, weil Liebe war, diese Liebe zwang ihn, nach dieser Erde zu kommen, Mensch zu worden. Und als Mensch war, und sich selbst in der Stelle von Sohn des Menschen gebracht hatte, indem als Kind auf Erden kam, geboren aus seiner Frau, sodass wirklich Sohn des Menschen war, dann musste sterben, denn mit dieser Stellung war verbunden, dass die Schulden bezahlte von seinem Vater, von den Menschen. Und daarom musste erhöht werden. Und dasselbe sehen wir hier. Wie kunt ihm zwingen om door Samaria te gehen? Zelfs voor een normaal Jude gab es geen zwang. De normale week war niet door Samaria. Ja, het war de kürzeste week. Maar praktisch geen einzige Jude, die van Judea naar Galilea ging door Samaria. Die machten den großen Umweg, denn sie wollten niet met den Samariten in Verbindung kommen. En wie kunt ihm zwingen om daardoor te gehen? En doch. Moest door Samaria gehen. En het weitere van dit kapitel macht ons wel klaar waarom dat war. War Gott der Sohn. En wusste, dat hier in Samaria een vrouw war, een Sünderin. Een vrouw die in Sittlosigkeit lebte. En die op weg war naar een eeuwige Verderben. Und seine Liebe konnte nicht zulassen, dass diese Frau für ewig verloren ging. Darum musste durch Samaria gehen. Seine Liebe zwang ihm. Seine Liebe, die Liebe seines eigenen Herzens, zwang ihm, den Allmächtigen, zodat ze niet meer vrij waren om te doen. Ja, doch, denn es war sein Wille, um diese Frau zu retten. Aber lass ich so sagen, dass er doch keinen anderen Weg gehen konnte. Seine Liebe zwang ihn, er musste durch Samaria gehen. Denn der Heiland, er ist wahr, kann kein Sünder sehen. Gott kann kein Mensch sehen, oder er wünscht, dass er errettet wird. Gott, unser Heiland, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Daarom moest er door Samaria komen. Dat is een wonderbaar uitdruk van de liebe Gottes. Er, die de Offenbarung Gottes war, moest door Samaria gehen, om deze vrouw te retten, zu ihrem Herzen und Gewissen zu sprechen, sie zu gewinnen und daardoor zu verhüten, dat sie voor eeuwig verloren ging. Is dat niet een wonderbaar uitdruk? Gibt ons dat niet einen Einblick in dem Herzen Gottes? Also hat Gott die Welt geliebt, in dem Herzen des Herrn Jesus. Und dann sehen wir noch eine wunderbare Tatsache. Dann sehen wir, dass der Herr Jesus da ein Brunnen, dass da ein Quelle Jakobs war. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich also an die Quelle nieder. Es war die sechste Stunde und die Jünger waren weggegangen, um Speise zu kaufen. Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und Erden, der Träger und Erhalter aller Dinge von der ganzen Welt, setzt sich müde von der Reise um 12 Uhr in der Mittag dort. Hungrig, die Jünger gingen hin, um Speis zu kaufen, und durstig setzt er bei einem Brunnen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Daar zit de Allmächtige God. Ja, er was de Allmächtige God. Van welke gezegd werd dat er niet müde nog mat werd. Want hier staat dat er müde was. En er staat dat er durstig was. En hier staat dat er hungrig was. Nee, dat laatste werd niet uitdrukkelijk gezegd. Maar we kunnen het ableiten. In andere stellen, bij de verzoeking, vinden ze uitdrukkelijk dat ze hungrig was. Is dat niet een wonderbare Tatsache? Und das alles nahm er auf sich, weil er diese eine Frau retten wollte von dem ewigen Verderben. Dafür nahm er das auf sich. Und so saß er dort. Staunen wir nicht über die Gnade? Können wir nicht verstehen, als Bruder Bellet, der Schreiber von die Bücher, der Sohn Gottes und die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus in seiner Menschheit, und so viele anderen, in Deutsch ist auch übersetzt noch, seine Betrachtung über Johannes und auch über die Welt vor der Flut und die Patriarchen, aber hat viel mehr geschrieben. Dass als er auf seinem Sterbebett lag und dass man ihn beten hörte, er wusste nicht, dass man ihn hörte, dass er betete, indem die Tränen ihm über die Wangen rollten. Und man hört ihm sagen, O Vater, die Brüder kommen zu mir und sprechen über eine Krone, die mich wartet. Aber ich will keine Krone. Ich will den Mann vor sich sehen. Der Mann dort bei den Jakobbrunnen, der will ich sehen. Können wir es nicht verstehen? Ihm so zu sehen, seine Gnade, und dann zu wissen, dass was er getan hat für diese Frau, dass er das auch für mich getan hat. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, und verlangt unser Herzen nicht, da ihn zu sehen, ihm, der Mann vor sich war, der da durch Samaria gehen musste, der Durst leiden musste, müde wurde für das, was er tat für mich. Sollte er nicht müde geworden sein, als er hier auf Erden war, die 33 Jahre, weil er für mich hier war, um zu sterben? Wird er nicht müde geworden sein auf dem Kreuze, als er alle die Millionen Sünden, meine Millionen Sünden, dat tragen musste in dem Gericht Gottes? Wir haben heute Morgen etwas gelesen im Psalm 69 davon, die tiefen Wasser, ohne worin kein Grund war, worin er kommen musste. Im Psalm 40, den kotigen Schlamm, wo man nicht stehen kann, unser Zustand, unsere Sünden. Und der Flut überströmt ihn, das Gericht Gottes. Würde nicht müde geworden sein? Und ich frage mich oft, mit Erstaunen ab, wenn ich mich selbst betrachte, in meinem täglichen Leben, wird der Herr noch nicht müde sein von mir, mit allem, was er von mir ertragen muss. Wenn er mein Leben, wie ich nach meiner Bekehrung gewesen bin, und mein ganzes Leben, wie wenig ihm zugeweiht ist, wie er sich mit mir beschäftigen muss, Tag für Tag, Stunde nach Stunde, Minute nach Minute, immer mit mir beschäftigen muss und immer mit wieder zurückbringen muss, immer die Füße waschen, immer mein Fürsprecher sein, immer für mich zwischen beide treten bei dem Vater, immer sich für mich verwenden, wird er noch nicht müde sein, um das für mich zu tun. Wenn ich an das kleine bisschen Geduld denke, das ich habe für meine Brüder, das kleine Wehen, das ich von sie ertragen kann, dann kann ich nur staunen, dass er noch nicht lange müde geworden ist und aufgehört hat damit und gesagt, das geht zu weit, das kann ich nicht mehr. Aber da ist kein Ende. Wir sehen es hier, er sitzt da bei den Brunnen, verlangen unsere Herzen dann nicht, ihn zu sehen, diese wunderbare Person, die so ist, auch für mich, auch für jeden von uns. Und dann sehen wir hier, wie er mit dieser Frau spricht, diese sündige Frau, und er wusste ja, wer sie war, und wie er ihr fragt um etwas Wasser, er des Schöpfers, hin und Erden. Glauben wir nicht, dass das Wasser von Freude hochgesprungen war, wenn er ein Wort gesprochen hat und gesagt zu dem Wasser, dass er sie bedürfte. Das Wasser wäre von Freude hochgesprungen, um ihn zu laben, wenn sie die Stimme des Schöpfers gehört hätte, dass er sie gebrauchen konnte. Aber tat's nicht. Er bat diese sündige Frau, bat er um ein wenig Wasser. Diese sündige Frau durfte die unendliche Gunst haben, dass sie ihren Schöpfer etwas geben durfte, um seinen Durst zu laben. Welch eine unendliche Gnade. Und da sehen wir auch seine Liebe, wie zu dieser Frau kommt. Nicht mit Offenbarung, dass er ihr ganzes Leben kannte. Und gleich zu sagen, du bist verloren, eine sittlose Frau. Aber die ihr Herz sucht zu winnen. Weil er weiß, allein auf diese Weise kann er diese Frau erreichen. Indem er ihr Herz gewinnt. Zodat sie weiß, dass er Liebe ist, Güte ist. Und dann kann er ihr weisen auf ihre Sünden. Zodat sie dann nicht wegflüchtet von ihm. Aber zu ihm kommt, wie wir auch sehen, dass sie getan hat. Wenn ein Sünder sich selbst sieht in dem Lichte Gottes. Und sieht, dass er verloren ist. Wie würde es wagen, nach Gott zu gehen, wenn er Gott nur kannte als Richter? Es ist waar, wenn einer sieht, dass er verloren ist, dann stelt er zich voor Gott und sagt, ich bin ein verlorener Sünder. Wenn du gerecht bist, musst du mich rechten. Und voor zijn Augen steht die Hölle offen vor ihm. Und doch weiß sein Herz, dieser schreckliche Richter will mein Retter sein. Er liest in die Augen Gottes, liest er die Gnade. Zo wie wir bei Noah finden. Gott sprach, dass er Schmerz an seinem Herzen, dass er den Menschen gemacht hatte. Und seine Tage wären sein 120 Jahren. Und das finden wir dann, Noah hörte die Worte. Und was tut er? Er sieht, dass er verloren ist. Und er schaut auf zu diesem Richter in dem Bewusstsein. Das ist mein Gericht. Und was liest er dann in die Augen von dem, der diese schreckliche Worte gesprochen hatte? Er fand Gnade in den Augen Jehovas. In den Augen von denen, die in diesem Moment dieses schreckliche Gericht aussprach, strahlte Gnade aus. Und als er aufblickte zu dem Richter, fand er Gnade in den Augen Jehovas. So sagt uns 1. Mose 6. Und das sehen wir hier auch. Ist das kein wunderbare Gnade? Nein, wenn der Herr sich nicht offenbart in seine Gnade, wenn Gott sie nicht offenbart hätte in Gnade, dann würde niemals ein Sünder seine Zuflucht nehmen zu Gott, zu dem Herrn Jesus. Niemals. Wer würde es wagen? Glauben wir, dass vor dem großen weißen Thron einer freiwillig zu dem Herrn Jesus da kommt, wenn er dort als Richter auf seinem Thron sitzt? Nein, dann werden sie gezwungen, vor ihm zu erscheinen. Aber wer würde freiwillig nahen zu ihm, für welche Himmel und Erde wegfliehen werden? und kein Platz wurde für sie gefunden. Einer, dessen Angesicht so schrecklich ist, dass Johannes als tot an seine Füße fällt, in Kapitel 1 von Offenbarung. Aber jeder, der jetzt kommt, in dem hat der Heilige Geist dem Bewusstsein gewirkt. Dieser schreckliche Richter ist in Wirklichkeit ein Geber, der nicht liebt zu richten, der es liebt zu geben. Und der liebt, will gerne geben. Nur wenn er nicht anders kann, dann muss er richten. Aber wie Jesaja sagt, richten ist eine fremde Sache für ihn. Eine Sache, die nicht in Übereinstimmung ist mit seiner Natur, die lieb ist. Aber weil er licht ist, muss das am Ende tun. Wenn die Gnade nicht angenommen wird, dann muss er das Böse hinweg tun. Denn er ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Er hasst das Böse, aber er liebt den Sünder. Das ist es, was Gottes Wort uns sagt von Gott. Und das sehen wir hier bei dem Herrn Jesus, die die Offenbarung Gottes war. Ja, wie Kolos 1 sagt, dass in ihm das, die ganze Fülle der Gottheit lebendig wohnte, um durch ihm alle Dinge mit sich zu versöhnen. Und wir sehen es hier. Und als dann diese Frau kommt, dan vraagt er eerst Wasser. En dan zegt de Sprichter zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kanntest, mit wer es ist, die zu dir spricht, geh mir zu trinken, so wirst du ihn gebeten haben. Wenn du die Gabe Gottes kanntest, wenn du wusstest, wer Gott ist, dass er ein Geber ist, der nicht fordert, aber geben möchte alles, was ein allmächtiger Gott geben kann. Und wenn du wusstest, wer es ist, die zu dir spricht, Gott geoffenbart im Fleische, der Sohn Gottes, der hier gekommen ist, um Gott zu offenbaren. Wenn du es wusstest, wer es ist, der dich um Wasser bietet, der allmächtige Gott selbst. Nein, du würdest von ihm gebeten haben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wunderbare Worte, welchen Eindruck muss das diese Frau gegeben haben von der Gnade, von der Liebe Gottes, so wie die wir soeben gezeigt haben aus 2. Korinther 5, dass Gott da steht mit weit ausgebreiteten Armen. Paulus sagt es ja, so sind wir Gesandte von Christi wegen, als ob Gott durch uns flehte, oder wie gesagt, wie so mein steht, betete, so kann sie besetzt werden. Alsof God door ons beten, kom, lest u met mij verzeunen. Welch einen God. En wie moest ihr Herz unter den Eindruck gekommen zijn van deze Gnade? So wie de Heilige Geist, dat in jedem Sünder wirkt, die wirklich zu Buße komt, die also wirklich bekeerd wird, en dan wieder geboren, en so einen Eindruck bekommt van die Gnade Gottes, en dan bereid is, met zijn Sünden zu Gott zu kommen. So wie Petrus einmal. Als der Herr daar in seinem Hause war, er fiel vor dem Herrn nieder und sagte: Herr, geh aus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber er nahm die Knie des Herrn in seine Hände, dass der Herr doch nicht fortgehen konnte. Er fühlte, er muss fortgehen, aber er konnte ihn nicht gehen lassen. Und so tut er, so finden wir hier. Und dann kann der Herr, nachdem er dir so ihr Herz unter den Eindruck gebracht hat von die Gabe Gottes, dan kan de Heer met je weiter spreken. Aber eerst zat er nog deze wunderbare dingen van lebendiges Wasser. We hebben het vorige zondag schon drüber gehad, was lebendiges Wasser is. In Kapitel 3 sagt der Herr in Vers 5, dass einer aus Neue geboren werden muss durch Wasser und Geist. Und wir wissen, aus so vielen Stellen uns Gottes Wort, dat Wasser een Bild van Gottes Wort is, in zijn reinigende Kraft. Zo wie we heute diese Woche in Epheser 5, Vers 25 gesehen haben. Ihr reinigend durch die Waschung des Wassers durch das Wort. En wie wir wiederholt finden, dass einer wiedergeboren wird durch das Wort. Zo vinden wir es hier. Dat Wort angewandt door den Heiligen Geist. Gebraucht durch den Heiligen Geist und angewandt auf Herz und Gewissen, bringt einen Menschen zur Bekehrung, dass er sich selbst reinigt in Selbstgericht. Und in derselbe Zeit wirkt der Heilige Geist durch dasselbe Wort, wie 1. Peter 1 sagt, ein neues Leben in ihm. Da haben wir die zwei Dinge, die gebraucht werden, die Gott gebraucht, für, wenn ich so sagen darf, zur Bekehrung und Wiedergeburt. Der Heilige Geist, der das Wort gebraucht. Aber hier haben wir die beiden vereinigt in lebendiges Wasser. Wasser, das in sich selbst keine Kraft hat, aber lebendig geworden ist, indem der Heilige Geist damit verbunden ist und es lebendig macht. Und hier nicht in diesem Sinne, wie wir es in 1. Korinther 2 haben, dass der Heilige Geist in wirklich die Bibel diktiert hat und jedes Wort gegeben hat, waarin die Wahrheit offenbaard wurde, zodat die Worte, die man in de Bibel hat, niet normale Duitse Worte sind, oder Holländische, aber geistliche Worte sind, die geistliche Gedanken, geistliche Wahrheiten zum Ausdruck brengen, himmlische Dingen. So sagt 1. Korinther 2 ausdrücklich. Aber hier geht's weiter. Hier geht es über den Heiligen Geist, der in uns woont, die dem Herrn angenommen haben, damals noch nicht. Wie Johannes 7 sagt, die jeder empfangen sollte, der ihm glauben sollte, nachdem der Herr verherrlicht war. Und der, wenn er in uns war, uns fähig machte, das Wort zu verstehen, das Wort lebendig machte für uns. Der Heilige Geist, der in einem woont, nachdem er geglaubt hat, der macht das Wort lebendig, zodat er es versteht. Und hier sagt er, Jesus, was das bedeutet. Und wie geeft ons dat een einblick in die Gnade Gottes? Jeder, der von diesem Wasser trinkt, das ist, was sie spricht von den Brunnen von Jakob, wird wiederum dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Mit anderen Worten, das lebendige Wasser ist fähig, um all unsere Bedürfnisse, wonach unsere Seele, unser wirkliches Ich dürstet, um das zu stillen, sodass es keinen Durst mehr gibt. Nein, im Himmel wird es keinen Durst geben. Nein, natürlich auch nicht körperlich. Aber es geht jetzt um die geistliche Durst. Die Wünsche, die unsere Herzen haben, wodurch allein ein Mensch befriedigt werden kann. Welche Wünsche hat ein Mensch? Ist hier einer in unserer Mitte, der Älteste möchte ich fragen, sind sie wirklich vollkommen befriedigt geworden door etwas auf dieser Erde, ausgenommen die geistlichen Dingen, dem Herrn und etwas? Ich bin überzeugt, dass jeder sagt, nein, am Ende hat je alles enttäuscht. Die höchsten Segnungen, zelfs irdische Segnungen, die Gott gegeben hat, enttäuschen am Ende und bringen nicht das, was wir davon erwartet haben. Nur die geistlichen Dinge, die befriedigen, aber irdische nicht. Immer wieder will der Mensch etwas Neues haben. Wenn er mehr verlangt zu verdienen und sein Gehalt wird verdoppelt, dann verlangt er ein größeres Haus. Und wenn er ein größeres Haus hat, verlangt er bessere Möbel. Und dann will er gern ein Auto haben. Und wenn er ein Auto hat, will er gerne ein größeres Auto haben. Und so geht es mehr, so wie die Ökonomie lehrt. Jeder Bedürfnis, der gestillt wird, weckt 100 neue Bedürfnisse auf. Das ist doch die Praxis vom Leben. Durst, immer wieder neue neue Wünsche, neue Dinge zu haben. Und niemals wird der Mensch befriedigt. So wie Augustinus schon sagte, der Mensch findet nur Befriedigung, wenn er sie findet in Gott. Wenn sie sucht in Gott, das ist das Einzige. Und hier spricht er Jesus. Dieses Wasser, alle Quellen. Wasser ist kein Bild von Bösen. Ich meine auch nicht als natürliche Dinge. Ohne Wasser war kein Leben möglich auf Erden. Und wenn wir unsere Durst stillen, dann ist das ein Segen Gottes, der uns gutes Wasser gibt. Das spricht von irdischen Segnungen, wirklich von Gott gegeben. Also es ist nicht Böses, aber die irdischen Segnungen machen immer wieder, nach einer Zeit sind wir wieder durstig, wir müssen wieder neue Dinge haben, um unsere Bedürfnisse zu stillen, selbst die geistlichen Bedürfnisse. Aber dann spricht Herr Jesus von diesem Wasser, von ihm selbst. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Das Wasser, das er geben will, das ist das Wort Gottes, aber lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Dat is fähig om al onze bedürfnissen te bevredigen. Zodat we werkelijk de bevrediging hebben. Zodat werkelijk al onze bedürfnissen gesteld zijn. En niet alleen hier, maar voor de eeuwigheid ook. En in eeuwigheid wit zo zijn. Nein, ik sage niet dat we dat boek metnemen naar de hemel. Maar de inhoud daarvan hebben we mitten naar de hemel. Wat is de inhoud van deze boek? Dat is God geoffenbaard. Dat is de persoon, dat is Jezus. Zijn heiligheid. Dat wat er is en dat wat er niet is. Dat is dus alles wat hier staat. We vinden zijn heilig, alles wat goed is. In Gods woord spreekt van hem. Werd in hem gevonden. Alles wat goed is. Zelfs wat gezegd werd, wat een mens zijn moest. Dat is in hem vervuld. Er was alles wat een mens zijn zolte. Alles wat goed is, is in hem gevonden. En alles wat verboden werd, alles wat beus is, is dat wat tegen hem is. En niet meer aan hem beantwoord. Man kan hem vinden in alles. En dat is het woord, dat willen we metnemen. Gods geoffenbaard, dat is die waarheid. De volkomen openbaring van God, wie ze in de Heer Jezus is dat woord. En dat weer die waarheid, dat willen we hebben, wenn we bij de Heer Jezus zijn. En hem zien werden, zo wie er is. En zo kan de Heer Jezus zeggen, dat was er, dat is hem geven werde, wie daarvan drinkt, den wird niet dursten in eeuwigheid. En dat is niet alleen, dat die alles liever zijn, en de grond daarvoor is Jezus. Sondern dat Wasser, dat ik hem geven werde, wird in hem een Quelle Wassers werden, dat ins ewige Leben quillt. Een Quelle, dat heißt een Wasser, die hochkommt. En dat quillt. Besser könnte es übersetzt wie eine Fontäne. En die springt bis ins ewige Leben. Dat wäre een bessere Übersetzung, was im Griechischen steht hier. Denn dat is de Charakter. Wasser aus zichzelf komt niemals hoog. Dan moet een innere kracht in het Wasser zijn. Een andere kracht die maakt dat het Wasser hoog komt. Nu, dat is die kracht die van de Jezus spricht. De Heilige Geist, die dat woord lebendig maakt. De Heilige Geist, die in jeder woont, die dat Evangelium aangenomen had. Ihr dan, nachdem ihr geglaubt habt, seid versiegeld worden met de Heilige Geist der Verheißung. Die maakt dat woord lebendig. En dan springt het op. Es wird eine Quelle wohin, das ins ewige Leben quillt oder springt. Das heißt, dass der mein Herz in eine lebendige Verbindung bringt, mit ihm, der die Quelle des Lebens ist, der Herr Jesus selbst, der das ewige Leben ist. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, das mein neues Leben in eine lebende Verbindung bringt, mit ihm, der Herrlichkeit, den Herrn Jesus. Zodat een lebendige verbinding met hem is. En die hem genießen kan. En mijn hart zich zetten kan. Met zijn heiligheid. Met alles wat bij hem gevonden wordt. Zijn liefde. Zijn genade. Zijn heiligheid. Alles wat in hem is. Een heiligheid die zo groot is. Dat het hart Gottes in eeuwigheid met wonen gevuld was. Over deze heiligheid. Dat het hart Gottes volkomen bevredigd worden. In alle eeuwigheid. Door die heiligheid zijn zonen. Nu, deze heiligheid wil mijn hart vullen. En kunnen we geloven dat is een heiligheid die zo groot is. Dat God de Vader in eeuwigheid daardoor bevredigd wordt. En zijn wonen daarin vindt. Dat die niet in stand is mijn hart volkomen te vullen. En mijn hart alle mijn wensen volkomen te bevredigen. Niet nu hier, sondern in alle eeuwigheid. Daar hebben we wat God geeft. God wenst te geven. En hij wil geven. Hij wil geven dat wat het hart van een mens bevredigt. Waardoor er niemand dorst meer hebben wordt. Waardoor alles wat ze wenst er hebben wordt. Zodat ze zeggen kan. Ik heb alles wat ik hebben wil. Ik wens je niets meer. En dat is in alle eeuwigheid. En wat is dat? Oh ja, wenn een zonder zu God komt. En zie dat hij verloren zonder is, dan wenst hij nu eines, vergeving van zonden te hebben. En dat hoogste wat hij denkt dat het hoogste moet zijn, zo wissen dat mijn zonden vergeven zijn. Weiter verlangt er in deze moment niets, nur dieses niet ins gericht te komen. Ik weiß es van ervaring. Maar wenn dat zijn eigen einzige wens is, het is niet genoeg voor God. Gott wünscht nicht nur Sünden zu vergeben. Gott wünscht, wie Kapitel 3, Vers 16 sagt, ewiges Leben zu geben. Das heißt, wie ich soeben sagte, dem Herrn Jesus zu geben, sodass, was seine Nahrung in Ewigkeit war, das, was sein Herz befriedigt in Ewigkeit, dass Menschen dasselbe genießen sollten, dass Menschen sie ihre Herzen sättigen sollten mit dem, was sein Herz mit Wonne erfüllte, sodass sie teilhaben würden an dem, was für ihn so wunderbar kostbar war, die Herrlichkeit seines Sohnes. Haben wir niemals nachgedacht, gestaunt über was wir im ersten Buch Mose finden? Wenn Gott den reinen Mens auf Erden gesetzt hat, dann gibt er ihm im Kapitel 1 von 1. Mose seine Nahrung. Das ist Samen und Samen bringen den Samen. Das heißt Frucht, worin Leben ist. Aber nachdem der Mensch ein Sünder geworden ist und nachdem es offenbart ist, dass Gott nur Gericht für ihn hat, dann gibt Gott ihm Fleisch zu essen. Nachdem Gott den lieblichen Geruch gerochen hat von dem Brandopfer, dan zegt ze de mensen, jetzt sollst du Fleisch essen. Niet alleen, dat de mens daardoor lernen sollte, dat ze nur leben kan door de Tod eines anderen, die niet schuldig war. Aber dezelfde tijd schreef Gott ihm das, womit sein Herz zich in Ewigkeit geneerd had: die Herrlichkeit des Persones des Herrn Jesus in seinem Werk auf dem Kreuze. Worauf Gottes Augen von Ewigkeit her mit Wonne geruht hat, das gibt er ihm, sodass der Mensch von diesem Moment an teilhaben konnte, mit dem, worin Gottes auf Gottes Herz mit Bewunderung ruhte, das sollte der Mensch jetzt sehen, und nicht allein sehen, aber es zu sich nehmen, sich damit nähren, und daraus die Kraft zu empfangen, die er nötig hat, zodat dat van hem zelfs innerlijk gebildet worden door deen wat ze zag van de heiligheid van zijn Jezus in zijn kruidse. Nu hier geeft u de persoon, zo wie het dort in 1 Mose 8 en 9 geeft, u dat werk van zijn Jezus. Zo zijn we eens hier. Is dat niet een wonderbare taatsache? En dat tegenover, geoffenbaard, niet tegenover een leraar, wie Nicodemus was. Zelfs niet geoffenbaard tegenover een Petrus. Zelfs niet geoffenbaard tegenover een Johannes. Hebben geoffenbaard aan een zündige vrouw. Een zitloze vrouw. Die 5 mannen gehad had. En jetzt leeft met een ander. Aan dem offenbaart de Heer deze wonderbare dingen. De hoogste uitdruk van wat in het Herzen Gottes is. Dat God bereid is alles te geven. Dat God nichtige, zündige geschöpfe geven wil, was das höchste voor ihm is. Was, wenn ik zo sage, sein Herz vult, de wunderbare Herrlichkeit der seines eingeborenen Sohnes, das ewige Leben, de Sohn seiner Liebe. Dat zeigt ons das nicht, welch ein Geber der Vater is, welch ein Geber Gott is, dat er das tun wird. Was is diese Frau? Is sie in Anbetung vor ihm niedergefallen? Hat sie nicht gesagt, wieso in der Gnade bin ich nicht würdig? Wie sie nicht gleich auf ihre Knie gefallen, um anzubeten und zu ihrem Staunen Ausdruck zu geben, über so eine Gnade? Kennen wir uns selbst nicht? Sind hier viele, die sagen können, dass sie heute Morgen, als wir unter dem Herrn geschaut waren, an seinem Tisch, om zijn dood te verkunden, dat ze ononderbroken die ene stunde nur met hem beschäftigd waren, dat ze ihre gedanken niemals abgeeerd waren, sind, om met andere dingen beschäftigd te zijn, oder alleen met zichzelf, wat die resultaten waren, en dat onze hersen werkelijk volkomen warm geweest zijn, sind, bij dat zo wonderbare, was ons in den gebrochenen brood, in de uitgegossene wijn gegeven is. Is hier einer die dat zeggen kan? Ik kan het niet zeggen. Bij mij was het niet zo. Ik kan me nu schamen dat mijn hart niet warmer was. En schamen dat het momenten gab dat mijn gedanken met ganz andere dingen beschäftigd waren. Is zo onze hart niet? Aber wie groot wird dan zijn genade en zijn liebe? Ook heute Morgen, dat het toch in onze mitte komt. und dass er doch da uns die, das gebrochene Brot und diesen ausgegossenen Wein gibt, wissen, was unsere Herzen sind, wissen, wie kalt sie sind, so wie wir in Lukas 22 finden. Nachdem der Herr sah, dass er so begehrt hat, dieses Passen mit sich zu essen, und nachdem er sie gesagt hat, dies ist mein Leib, die für euch gegeben ist, das ist mein Blut, das vergossen ist für viele Sünden, für eure Sünden, wussten sie, wer der Meister, der Höchste von ihnen ist. Sie gingen überhaupt nicht ein in seine Gedanken. Und sie hatten überhaupt, dachten sie nicht an das Verlangen seines Herzens. Und doch, Kaper, doch blieb er bei sie, doch war er geduldig, doch gingen nach dem Kreuze, um zu sterben, um das Werk zu vollbringen für sie, auch dass sie gerettet wurden und alles empfangen konnten. Und hier sehen wir bei der Frau, anstatt dass sie in Anbetung verniedervalt, sagt sie, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste. Und wenn dann der Herr Jesus ihr jetzt sagen muss, wer sie ist, über ihr Mann, und klar macht, dass sie alles weiß, dass sie eine schuldlose Frau ist, was dann? Fällt sie dann vor ihm nieder, mir Sünden zu bekennen? Das Antwort ist, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann fängt sie mit dem Mann über Anbetung zu sprechen. Eine sittlose Frau, die in Sünde lebt, die fängt an, nachdem sie von Sünde überführt ist, über Anbetung zu sprechen. Sie fragt nicht um Vergebung von Sünden. Nein, sie sagt, unsere Väter haben auf diesen Bergen angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und die wunderbare Gnade des Herrn, der darauf eingeht, die nicht zal, Frau, ich habe mit dir über andere Sachen zu reden. Ich will mit dir reden über deine Sünden. Ich will mit dir reden über das Gericht, das auf dich wartet. Der Herr in seiner wunderbaren Gnade geht ein auf ihre Fragen. Und er spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, dass ihr weder auf diesen Bergen noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wissen nicht was. Wir beten an was wir und wissen was. Ja, der Berg Gerizim, wo die Samariter anbeteten, nein, das hat keinen Grund in Gottes Wort. Diesen Platz hatte Gott niemals angegeben. Die Juden hatten einen Platz, den Gott selbst gegeben hat. Den Ort, den ich erwählen will, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Und sie wussten, was sie anbeteten. Der Herr sagt nicht, wen wir anbeten. Was, sagt er. Sie wussten, was, aber nicht wen. Das konnten sie nicht wissen. Denn Gott war niet offenbaard, wirklich wie er war. Sie kannten ihn als de God des Gesetzes, aber das ist Gott nicht. Sie kannten ihn nicht als de große Geber. Sie kannten ihn nicht als de Vater, der seine Kinder haben will für zichzelf und der sie lieben will und sie alles geben will, was een liebendes Vaterherz. Nein, dass das liebende Vaterherz des Allmächtigen Gottes geben kann und das will er geben. Daarom, sie wussten es nicht. Aber daarom sagt der Herr auch, es kommt aber die Stunde und ist jetzt. Er war ja da jetzt. Hatte Gott vollkommen geoffenbaard. Und er würde das lebendige Wasser geben. Denn es kann nur, wenn der Heilige Geist in einem wohnt, der das Herz in eine lebendige Verbindung mit ihm da oben bringt, sodass wir ihn kennenlernen. Nur wenn diese Quelle lebendigen Wassers, der quillt bis ins ewige Leben. Nur wenn der im Herzen ist, kann man anbeten. Das ist die Stunde. Das konnte nicht vor dem Pfingsttage in Apostelgeschichte 2, vor der Heilige Geist auf Erden kam. Aber dann die Stunde jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als sein Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Wunderbare Tatsache. Der Vater wünscht. Hier steht nicht Gott. Aber sie werden die wahrhaftigen anbeten. Werden den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Und der Vater sucht solche als seine Anbeter. Ist das nicht wunderbar? Und dat sagt er zu dieser sündige Frau. Der Vater sucht solche. Er offenbart Gott ihr als der Vater. Nein, wer van ons würde auf diese Weise mit einer sündigen Frau sprechen, um ihr zu bekehren zu bringen. Und doch der Herr tut es. Und mit welch ein sicher Resultat. In weiteren Versen, die wir gelesen haben, sehen wir, dass sie wahrhaftig bekehrt war und ein Prediger wurde. Ein Prediger, die verkündigte, was de Herr war. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Aber welche wunderbare Wahrheiten offenbart er hier. Wahrheiten, die nicht höher sind. Es kommen keine höhere Wahrheiten im ganzen Bibel als hier. Und es macht uns klar, welcher Geber Gott ist. Er ist als Vater offenbart er sich. Und er sucht solche, die ihm als Vater anbeten. Das heißt, die ihn persönlich kennen und daarom anbeten kunnen. Wat is Anbetung? Anbetung is niet danken voor wat we empfangen hebben. Anbetung is zelfs geen Lob. Anbetung is dat we voor ihm aussprechen, bewonderen wat er in zichzelf is. Anbetung is die Herrlichkeit des Herrn Jesus sehen und vol Bewunderung über die Herrlichkeit es aussprechen voor ihm. Ja, vielleicht mit unseren Herzen. In Offenbarung 5 finden wir am Ende, dass die Ältesten niederfielen und anbeteten. Sie sprachen kein Wort mehr. Selbst ihre himmlische Stimmen werden nicht genug sein, um Ausdruck zu geben an der Bewunderung, die in ihren Herzen wird, sein wird für seine Herrlichkeit. Aber das ist Anbetung. Es ist keine Anbetung, wenn ich singe, wenn auch das Wort Anbetung gebraucht wird. Auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweg getan. Das ist Dank für was er für uns getan hat. Aber Anbetung ist seine Herrlichkeit sehen und die als Opfer dazu bringen. Dem Vater zu sagen, welche Herrlichkeit hat deinem Sohn. Und das können wir nur, weil der Herr hier das gesagt hat. Wenn der Herr uns lebendiges Wasser gegeben hat, und das ist wie gesagt, der Heilige Geist, der in jedem wohnt, der das Evangelium geglaubt hat, und der dadurch Frieden mit Gott hat, und der dadurch in eine lebendige Verbindung mit dem Herrn der Herrlichkeit geworden ist, durch das Wort, dass das Wort lebendig wird, sodass er in den Worten, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in ihm ist, die Herrlichkeit des Herrn anschaut. Zo wie Apostel sagt in Hebräer 2, wir sehen der Herr mit Heiligkeit gekrönt. Ihm sehen in seine persönliche Herrlichkeit. Und das, was wir da sehen, was wir in diesem lebendig gemachte Wort finden, das als Anbeten, als Opfer dazu bringen. So wie die Priester eingingen im Heiligtum und dort im Räucherwerk auf dem goldenen Altar zu räuchern, das war wirklich Anbetung. Das Räucherwerk spricht nicht von dem Werk des Herrn Jesus, aber von seiner Person, von seinen persönlichen Herrlichkeiten, seine persönlichen Gnaden. Und das brachten sie da, in der Gegenwart Gottes, als liebliches Räucherwerk vor Gott. Das ist Anbetung. Und der Vater sucht solche, die ihm anbeten. Der Vater sucht Kinder, die ihn als Vater kennen und die seine Herrlichkeit als Vater kennengelernt haben. Und die in Anbetung zu ihm brengen, um das auszusprechen, die bei ihm kommen, um ihn zu bewundern und um zu sehen, wie herrlich er ist, sodass ihre Herzen damit gefüllt sind. Vielleicht selbst, dass sie keine Worte haben, um es auszudrücken, aber es lebt in ihren Herzen, das liebt der Vater. Und natürlich muss diese Anbetung sein in dem Charakter, worin der Vater sich geoffenbart hat. Der Vater ist Gott. Und Gott ist ein Geist. Der Herr Jesus ist Mensch geworden. Aber der Vater ist nie Mensch geworden. Er ist Gott und Gott ist ein Geist. Das bedeutet, dass die Anbetung geistlich sein muss. Es ist hier nicht die Meinung im Heiligen Geist. Es ist der Charakter, wird angegeben. Wer Englisch oder Französisch oder Holländisch liest, kann in die Bibel sehen, dass hier Geist mit einem kleinen Buchstaben geschrieben wird. Als ein Anzeichen, dass es hier nicht der Heilige Geist ist. Aber der Charakter, der angegeben wird, es ist ohne Artikel. Es muss auf geistliche Weise geschehen. Und in Wahrheit, das ist in vollkommene Übereinstimmung mit dem, was Gott von sich geoffenbaard hat. In dem Verhältnis, waarin wir zu Gott gebracht sind. Nicht als ein Israelit, der Gott nur als Richter kannte. Nicht als ein Israelit, der zu Gott nahte, als ein natürlicher Mensch. Zu einem Gott geht, der Gefühl hat wie ein natürlicher Mensch. Aber in dem vollen Lichte, die Offenbarung Gottes, die geoffenbaard ist in dem Herrn Jesus und die wir kennen als Vater. Dies ist das ewige Leben, dat ze die kennen, vader, die in lijn waren God en Jezus Christus, den du gesandt hast. Nun, dat is dan Betung, zo zu ihm zu nahen, dem, den wir kennen in seiner Herrlichkeit, dem, den wir kennen als de große Geber, dem, den wir kennen als er is Liebe, en er hat alles gegeben, was er geben konnte. En er is mijn Vater, unser Vater. En wir kommen zu ihm, om ihm anzubeten, in dem, was in sich selbst ist, dabei nicht denkend an was das Resultat für uns ist. Aber was ist, das ist Anbetung. Und wir kennen den Herrn Jesus. Durch das lebendige Wasser sehen wir seine Herrlichkeit. Wir sehen ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir haben sein Herz kennengelernt. Und wir lernen täglich kennen. Und das können wir bringen. Das ist es. Und ist nicht das das Höchste, wozu ein Mensch kommen kann, käme über Gott. Zu dem Vater kommen als Anbeter. Zu dem Sohn kommen als Anbeter. Zu Gott nahen im Heiligtum, um dort anzubeten. Gott, der Licht ist, der Höchste. Wir haben Freimütigkeit, in seine Gegenwart zu kommen. Er ist Unterschied zwischen Gott und der Vater. In Hebräerbrief ist es Gott, wo da der Nachdruck drauf gelegt wird, dass er heilig ist, dass er im Lichte wohnt, sodass da der Nachdruck drauf gelegt wird, dass wir so vollkommen geworden sind durch das Werk des Herrn Jesus, dass wir Freimütigkeit in das Licht eintreten dürfen. Aber wenn es Vater geht, dann ist es die Liebe, die da offenbart ist, die Gnade, diese innige Verbindung, mit welcher wir gebracht, in welche wir gebracht worden sind. Eigene Kinder, Kinder für sich selbst, und die so zu ihm nahen können, sagen, aber Vater, und dann seine Herrlichkeit bewundern können, seine Herrlichkeit an da bringen können, als Opfer. Ist das nicht das Höchste? Das ist Gott. Das ist die Gabe, die er gegeben hat. Könnte er mehr geben? Das ist in seiner Gegenwart sein, ihm selbst kennen und unsere Herzen zu nähren mit dem, was wir bei ihm finden. Den Herrn Jesus kennen und unsere Herzen zu nähren mit dem, was wir bei ihm finden. Unsere Herzen zu nähren mit dem, womit der Vater sein Herz gefüllt hat in aller Ewigkeit. Waarin er al zijn wonen gehad had, die al die wensen seines Herzens gestild had, en die jetzt al die wensen unserer Herzen befriedigen, volkomen, en dan vrijmütig zu dem Vater zu gehen, om met ihm zusammen die Heiligkeit des Sohnes zu betrachten, zusammen met dem Vater und zu bewundern, und zusammen met dem Sohn zu dem Vater zu gehen, om die Heiligkeit des Vaters zu betrachten, Gemeinschaft mit dem Sohn. Indem wir dasselbe genießen, dasselbe bewundern, dasselbe anbeten. Gemeinschaft mit dem Vater, indem wir dasselbe Person betrachten, dasselbe Herrlichkeit sehen und unsere Herzen füllen mit derselbe Kostbare in seinem Sohn. Das ist, was uns, was die eine Seite betrifft, auch im Psalm 22 gesagt wird, nachdem der Herr Jesus das Werk vollbracht hat, dann sagt er, in der Mitte der Versammlung werde ich dies loben. Er wird, wenn wir so zusammen sind, wirklich den Vater anzubeten, wird er den Lobsang anheben. Er wird anfangen zu singen in unserer Mitte, sonntagsmorgens, wenn unsere Herzen so sind, dass wir so auf den Vater gerichtet sind. Er wird anfangen zu singen und wir dürfen einstimmen mit ihm, zusammen, wir mit ihm, den Vater anzubeten und zu loben. Kann es etwas Höheres geben? Ja, und das ist der Dienst, die wir schon auf Erden haben. Die wunderbare Platz, diese wunderbare Dienst, die der Herr uns schon auf Erden gegeben hat, der Vater, aber die unser Teil sein wird, bis in alle Ewigkeit, wenn wir da rings um den geschlachteten Lamm stehen werden, ihn anzubeten. Und wenn wir mit dem Herrn zusammen im Haus des Vaters sein werden, dort den Vater zu sehen, in aller seiner Herrlichkeit, als der große Geber, waarvan die in onze lieden gezogen hebben, dat geen woord uitdruk geven kunnen aan dem wat we aan heiligheid bij hem zeggen. En wofür we dan ook die eeuwigheid nuttig hebben werden, werkelijk uitdruk te geven aan dem wat in onze herzen is. En dat bedeutet al zo, dat ze zo groot is, dat we niemals zum Ende komen werden, die heiligheid te beschrijven en uitdruk te geven. Aan de bewondering die in onze Herzen leven wird. Wenn die Ewigkeit nötig is dafür, Dat bedoelt het al zo. Niemand zou hen komen. En wie kunt dat ook? Die zo een heerlijkheid van de grote God. Zo een heerlijkheid van de Zoon Gottes. Die ons volkomen geoffenbaard is. En die we dan ook volkomen genieten werden.